Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, hören Sie den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an seiner Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrunde, nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Durch alle Bibeltexte des heutigen Sonntags schallt uns diese einprägsame Bildsprache vom Hirten und seiner Herde entgegen. Seltsam aus der Zeit gefallen. Für die einen romantisch verzeichnet oder gar kitschig verlogen, für die anderen zumindest ein bisschen abgedroschen. Gerade politische und religiöse Machthaber, die sich öffentlich als fürsorgliche Hirten inszenieren, aber hinter den Kulissen gewissenlos ihre eigenen Machtinteressen verfolgen, haben das Hirtenbild tief beschädigt. Schon in biblischen Zeiten. Wir haben das eben gehört im Text aus dem Alten Testament. Und heute? Sexualisierte Gewalt, Klimakatastrophe und Krieg befördern den Vertrauensverlust bei denen, die sich nicht gerne als Herde für dumm verkaufen lassen wollen. Und dennoch, bei allem Widerstand, schleicht sich bei mir ein seltsames Gefühl kindlicher Geborgenheit ein, wenn ich dieses Bild des Hirten auf mich wirken lasse. Ich erinnere mich an ein Lied, das wir im Felberter Kindergottesdienst oft gesungen haben. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über diesen guten Hirten. Für mich verbindet sich dieses einfache Kinderlied mit einem tiefen Gefühl der Geborgenheit. Verse, die Henriette von Hein in Herrnhut für den Geburtstag einer Freundin im Jahr 1772 gedichtet hat. Vielleicht gehört dieses einfache Kinderlied ja auch zu Ihrem persönlichen Schatz, liebe Gemeinde. Ein Erinnerungsschatz. Zumindest erzählen das viele Biografien, ich nenne nur zwei, in Hermann Hesses Biografie, dem großen Dichter, oder in der von Karl Barth, dem berühmten Theologen, spielt dieses einfache Kinderlied eine große Rolle. Vielleicht werden bei Ihnen auch zuallererst die Worte des 23. Psalms wach, die wir gebetet haben. Der Herr ist mein Hirte. Und ein Stückchen weiter: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Herr, der seine Schafe, der Hirte, der seine Schafe hütet, ist emotional ein durchaus widersprüchliches Bild. Wer mag sich mit einem blökenden Herdentier identifizieren und wer hält die einsame Hirtengestalt noch für eine zeitgemäße Leitungsideal in unserer Postmoderne der vermeintlich doch so flachen Hierarchien? Und dennoch lockt gerade dieses seltsam abständige und fremde Bild der Hirtenexistenz in unserer Zeit erstaunlich viele Menschen aus der Deckung. Es gibt eine verblüffende Renaissance. Schafe zu hüten, einmal selbst wenigstens für kurze Zeit Hirte oder Hirtin zu sein, das kann man für teuer Geld heute buchen und dann in freier Natur bei Wind und Wetter einen Selbsterfahrungskurs unternehmen. Oder man kann ebenfalls das Hirtenleben mit all seinen Freuden und Härten in einem Führungsseminar für Manager ausprobieren und daraus vielleicht irgendetwas Hilfreiches für die eigene professionelle Rolle im Konzern lernen. Oder wie wäre es mit dem Angebot für die etwas Vorsichtigeren unter uns, einige Tage in der Lüneburger Heide mit einer Heidschnuckenherde unterwegs zu sein oder im Schwarzwald oder hier in Brandenburg und zu erleben, was zum alltäglichen Job einer Hirtin dazugehört. Ist das nun tatsächlich Idylle? Oder ist es bei näherem Hinsehen vielleicht sogar das krasse Gegenteil? In einer idyllischen, perfekten Welt bräuchte es keine Hirten. In einer heilen Welt müsste die Herde nicht vor Gefahren und Abgründen oder in finsteren Tälern vor Gewalttätern geschützt werden. Dann wären Hütende ebenso überflüssig wie ihre Hütehunde. Kein Hirte brauchte dann noch so etwas wie Stecken und Stab als professionelle Bewaffnung. Im ersten Petrusbrief ist insgesamt 20 Mal vom Leiden der Christen und Christinnen die Rede. Und man muss wissen, es ist ein sehr kurzer Brief. Davon, dass Menschen erfahren, wie das eigene Bekenntnis zum christlichen Glauben sie in Konflikt bringt. Im Privaten ebenso wie im Beruflichen, in der Familie ebenso wie in der Öffentlichkeit. Und ganz fremd ist uns das ja auch nicht. Selbstverständlich und öffentlich weitgehend akzeptiert sind Kirche und Religion in der Bundesrepublik im Jahr 2023 schon lange nicht mehr. Und vielleicht hier in Berlin noch viel weniger als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Da gilt es für uns Menschen des Glaubens, allzu häufig feindselige Konfrontationen, altgediente Klischees und neue Vorurteile auszuhalten. Aber auch berechtigter Kritik standzuhalten. Denn nichts scheint heute so von gestern zu sein, wie die Begeisterung für einen persönlichen Glauben an Jesus Christus, für eine eigene religiöse Überzeugung, für das Ideal von Geschwisterlichkeit und Nächstenliebe, von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Im Petrusbrief wird diese schmerzliche Erfahrung sehr persönlich beschrieben. Man fühlt sich, heißt es dort, als Fremdling und als Pilger. Als Außenseiterin unverstanden, ausgegrenzt und getrennt von den anderen. Man hat sich vom gesellschaftlichen Mainstream abgekoppelt, von dem, was als normal gilt, weit entfernt. Vermutlich war der Leidensdruck für die Christen und Christinnen damals in Kleinasien ungleich belastender als für uns heute hier im westlichen Europa. Vielleicht eher vergleichbar mit den bedrängten und verfolgten Christen heute in Nigeria oder Äthiopien oder in Indien. Aber als christliche Minderheit in einer säkularen Gesellschaft weitgehend auf Unverständnis, Gleichgültigkeit und manchmal auch auf aggressive Ablehnung zu stoßen, das lässt auch heute Menschen in unseren Gemeinden nicht kalt. Es macht sie häufig dünnhäutig und müde. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Ich glaube, es gibt eine Schnittmenge zwischen der Gemeinde damals in Kleinasien und uns heute. Gemeindliches Zusammenleben damals beruhte genau wie heute auf Freiwilligkeit, auf persönlicher Zustimmung. Menschen sind freiwillig im Gottesdienst und in der Gemeinde. Und wo dieses tiefe Einverständnis in einer Gemeinschaft bröckelt, da kann auch eine jahrhundertealte Institution wie die Kirche ganz schnell instabil werden. Denn, das erleben wir gerade in der Gegenwart, dann ist sie plötzlich nicht mehr auf Fels gebaut, sondern auf Sand. Kirche lebt von Freiwilligkeit und von Akzeptanz, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Und deshalb ist Freiwilligkeit und Engagement für uns in der Kirche und natürlich auch in der übrigen Gesellschaft so ein unerschwinglich kostbarer Schatz. Gemeinden verdanken ihre Ausstrahlungskraft und Lebendigkeit den motivierten Menschen, die gerne, die leidenschaftlich und mit Kreativität mittun, die als ehrenamtlich oder beruflich Tätige ganz viel Kraft und Zeit und Erfahrung investieren und hoffentlich auch eine erfüllende Tätigkeit finden. Deshalb gilt dieses seltsam altmodische Wort, weidet die Herde Gottes nicht gezwungen, sondern freiwillig, eben nicht nur den Leitenden, sondern allen Mitarbeitenden in der Gemeinde. Wo Mitarbeiten im Kindergottesdienst, Verwaltungsleute, Gruppenleitende, Chormitglieder, Domkirchenräte, Dompredigerinnen, Küster, Kirchenmusiker und viele andere engagiert und freiwillig mit anpacken, da entsteht ein Raum für den ansteckenden Geist der Freiheit. Da weht ein frischer Wind durch die alten Räume eines Doms und wirbelt manchen Staub auf. Da wird gelüftet und laue Frühlingsluft, so wie gestern, strömt plötzlich ein und es werden Mief und Muff und Eitelkeiten und Zwang, Verdruckstes und Abgestandenes vertrieben. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Vertieft man sich weiter in diesen kurzen ersten Petrusbrief, dann begegnet man neben der Ermutigung, bewusst und selbstbewusst auch Leidenssituationen hinzunehmen und auszuhalten, noch etwas anderem, sehr Besonderen in der Nachfolge Jesu Christi. Es ist die Demut. Demut hat etwas außerordentlich Schillerndes an sich. In einem demütigen Menschen kann die ganze Kraft geistlicher Existenz aufleuchten. Und gleichzeitig kann aber demütiges Getue in der Öffentlichkeit auch immer wieder als Deckmäntelchen für religiöse Manipulation oder als Tarnung für brutale Täuschung und Ausbeutung von Menschen dienen. Echte Demut dagegen ermutigt, einen Weg zu gehen, der nach menschlichen Ermessen vermutlich nur für wenige Menschen attraktiv ist, der aber für viele Menschen ein Weg der Gnade werden kann. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hat das in der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. Im vergangenen September so ausgedrückt. Jene, die dienen, werden geliebt und in Erinnerung bleiben. Und jene, die sich an Macht und an Privilegien klammern, die werden vergessen. Oder, um es mit den Worten des Petrusbriefes zu sagen, Gott widersteht den Hochmütigen und er gibt den Demütigen Gnade. Letztlich richten nicht wir, sondern Gott selbst. Gott schaut hinter die glanzvollsten und glattesten Kulissen und er deckt auch die grausamsten Machtmanipulationen auf. Demut als Lebensideal mag außerordentlich unpopulär sein, aber sie zieht gerade Menschen an, die, wie der 34. Psalm es so wunderschön ausdrückt, das Leben lieben und die gute Tage schauen wollen. Ein alter und gleichzeitig neuer alternativer Lebensstil lockt hier. Acht zu geben aufeinander und achtsam umzugehen mit dieser geschundenen Schöpfung. Etwas, worauf mit großem Ernst die vielen Klimaaktivisten in diesen Tagen aufmerksam machen. Sich freiwillig zu engagieren, ohne eine Gegenrechnung aufzumachen. Zivilcourage zu zeigen und Position zu beziehen, auch da, wo es etwas kostet. Eindeutig und klar zu bleiben. Und nicht bei Widerstand sofort wegzutauchen. Ehrlich zu bleiben, auch wo das außerordentlich schmerzhaft sein kann. Es mag sein, dass es für solch einen Lebensstil auf Erden weder Orden noch Applaus gibt. Aber vielleicht werden wir am Ende unserer Tage dafür großherzig und liebevoll und gnädig selbst in Empfang genommen. Statt mit Orden werden wir vielleicht mit Blumen erwartet, so meint es zumindest der Petrusbrief. Blumen, nicht wie sie in unseren Vasen zu Hause bei aller Schönheit viel zu schnell verwelken, sondern mit der unverwelklichen Krone der Herrlichkeit. Ich habe mir bei diesem Bild immer vorgestellt, wie dieser Erzhirte keinen Lorbeerkranz, sondern eine kunstvolle Blumenkrone aus bunten Anemonen in den Händen hält, so wie sie auf den grünen Auen in Israel jetzt gerade im Frühling blühen. Nur, dass diese Anemonen in dieser herrlichen Krone eben nicht verwelklich und vergänglich sind, sondern ein Ausdruck unvergänglicher Freude. Was für ein wunderschönes, poetisches Bild hier in diesem alten Brief. Eine einzige Pointe hebt sich der Petrusbrief noch bis zum Schluss auf. Nicht als die, die herrschen, sondern als Vorbilder der Herde, heißt es da. Es gibt vielleicht nur einen einzigen, der für seine Herde ohne Abstriche tatsächlich als Vorbild taugt. Einer, der nicht korrumpierbar und selbstverliebt leitet oder seinem eigenen Profit nachjagt. Einer, der sich nicht als Herrscher aufspielt und seine eigenen Leute für die persönlichen Interessen missbraucht, sondern sich stattdessen mit Haut und Haar für sie einsetzt. Einer, der für den Profit der Gegenwart nicht das Leben zukünftiger Generationen aufs Spiel setzt. Ja, der, wo es ernst wird, sogar sein eigenes Leben hingibt, am Kreuz. Er wird in unserem kurzen Bibeltext der Erzhirte genannt, der oberste Hirte. Jesus Christus eingesetzt, um auf uns, auf die geliebten Menschen Gottes, aufzupassen, sie zu hüten. Jesus Christus taugt als Einziger zum Vorbild für die kirchlich Verantwortlichen ebenso wie für alle anderen Mitarbeitenden in der Gemeinde. Und er liefert den entscheidenden, machtkritischen Maßstab für alle Verantwortlichen in Wirtschaft, in Politik und Gesellschaft. Dieser Erzhirte schaut dir in die Augen und fragt dich: Wem dienst du hier eigentlich? Dir selbst, deinen Eitelkeiten und Interessen oder dem Wohl des Ganzen? Dienst du der Herde, die dir anvertraut ist, der heutigen Herde, aber auch den kommenden Generationen? Tust du das, was du tust, um des schändlichen Gewinns willen, oder tust du es aus Herzensgrunde? Wenn wir irgendwo lernen können, nachhaltig und glaubwürdig zu leben, dann hier. Jesu Umgang mit Macht heißt nichts anderes, als bei jedem Einzelnen seiner Herde auszuharren, koste es, was es wolle, in Glück und Leid, im Leben und im Sterben, bei den Schwachen auszuharren, indem er sie stärkt, bei den Kranken nicht von der Seite zu weichen, sie zu berühren, sie zu trösten, sie zu heilen, bei den Verwundeten zu wachen und ihre Wunden zu verbinden, zu den Verirrten und Geflüchteten zu gehen und sie in einen Schutzraum, in ein Asyl zu führen, die Verlorenen zu suchen und sie in Sicherheit zu bringen. Hier bei Jesus Christus können wir tatsächlich ethisch Maß nehmen, nicht als die, die herrschen, sondern als die Vorbilder der Herde. Die Demut, die es bei diesem Hirten, bei diesem Erzhirten zu lernen gilt, entfaltet dabei eine doppelte Kraft. Einerseits ermutigt sie, Jesu Spuren im eigenen Leben zu folgen und zu versuchen, tapfer in diesen Fußtapfen zu wandeln. Manchmal beschwingt, manchmal aber auch stolpernd. Und gleichzeitig bläut mir diese Demut aber auch ein, unterwegs auf den holprigen Wegen in dieser Welt nicht zu vergessen, dass diese Fußstapfen vielleicht viel zu groß sind für mich. Solch eine demütige Erkenntnis kann wunderbar entlastend sein. Es ist gut, gesund für Körper und Seele, meine eigenen Grenzen zu kennen. Ich muss in der Nachfolge Jesu nicht alles selbst schultern und ich muss diese Welt nicht retten. Gott wird sein Werk tun und ich lerne, hoffentlich immer heiterer und gelassener, mit den anderen Menschen guten Willens, mich auf das zu konzentrieren, was uns möglich ist und das mit großem Ernst zu tun. Lassen Sie uns deshalb Christi verheißungsvollen Spuren folgen, voller Zuversicht und voller Vertrauen, auch in eine Zukunft, die uns verborgen und manchmal hochbeängstigend erscheint. Dafür stellen wir uns gemeinsam unter den Segensspruch ganz am Ende des ersten Petrusbriefes. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen.